Wir hören auf den Predigttext aus dem Johannesevangelium, Kapitel 3, ab Vers 14 oder ab Vers 13 schon. Es ist die Fortsetzung des Textes, den wir gleich am Anfang des Gottesdienstes gehört haben. Ab Vers 13 heißt es nun: Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Menschensohn. Und wie die Schlange in der Wüste erhöhte, und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöhte, so musste der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm ewiges Leben habe. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott sandte den Sohn nicht in die Welt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Gäste, dieser Vers ist das Evangelium im Evangelium. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ich habe diesen Vers ganz bewusst als Autonummer gewählt. Nach den Ortsbuchstaben folgen JO für Johannes und 316 für Kapitel 3, Vers 16. Dieses zusammengefasste Evangelium möchte ich in drei Begriffen erklären. Die drei Begriffe sind Krippe, Kreuz und Krone. Das erste, die Krippe. Wenn wir die Weihnachtsgeschichte besehen, dann sehen wir sie ja von ganz menschlicher Seite. Wir lesen die Weihnachtsgeschichte, wir sehen ein Krippenspiel. Und diese Geschichten berühren uns ja auch immer wieder. Diese Geschichte hat aber eine Vorgeschichte. Und diese Vorgeschichte ereignet sich nicht in Bethlehem, sondern im Himmel. Wie sollen wir das aber verstehen? Wie sollen wir das verstehen, wenn uns das nicht erklärt wird? Und wer soll uns das überhaupt erklären? Wer kann es uns erklären? Wer kennt sich denn da aus? Gibt es jemanden? Einen gibt es. Einen, der einst im Himmel war. Das ist der, der gegeben worden ist, so wird es in diesem Vers ganz kurz mit einem Wort gesagt, gegeben. Was können wir über ihn wissen? In unserem Textabschnitt heißt es: Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Menschensohn. Und dieser Menschensohn hat einen Namen, Jesus aus Nazareth. Und dieser Jesus ist nun im Gespräch mit einem weisen Mann, einem Theologieprofessor. Und der Theologieprofessor, der sieht alles so wie wir. Ich wollte sagen subjektiv, aber gönnen wir ihm ruhig das Wort objektiv. Er sieht alles objektiv. Und er bringt in seiner feinen Art Jesus gegenüber sehr viel Wertschätzung entgegen. Er gesteht ihm auch sehr viel Außergewöhnliches zu, was er und andere an ihm wahrnehmen. Aber wie sollte er mit seinem Verstand erfassen, dass einer vom Himmel herabgestiegen ist? Die Erzählung, vorhin gehört, ist ja nicht Bestandteil der Predigt. Wir sind mit dem Predigttext eben so mitten hineingestiegen in das Kapitel 3 des Johannesevangeliums. An einen Punkt, an einem Punkt angekommen oder eingestiegen, an dem Jesus redet, noch redet. Was soll der Theologieprofessor Nikodemus dazu überhaupt sagen? Es hat fast den Anschein, als sei er, während Jesus noch weiter redet, gegangen oder verschwunden oder verdunstet. Aber keine voreiligen Schlüsse. Er hat wohl zugehört. Später taucht er nämlich wieder auf. Einmal voller Vertrauen und sehr fürsorglich Jesus gegenüber, ein anderes Mal sehr wertschätzend und zupackend, nämlich als Jesus gekreuzigt worden ist. Aber in dieser Nacht hat er nur zugehört. Gegeben. Gott hat den Sohn gegeben. Die Krippe steht dafür, dass Gott den Sohn gegeben hat. Die Krippe ist ein Symbol auf unserer Seite der Betrachtung. Wenn wir das mit einer Bühne vergleichen, dann steht die Krippe vor dem Vorhang. Aber so vieles ist uns verborgen. Aber in Jesus ist Gott vor den Vorhang getreten und hat sich nicht mehr verborgen gehalten. An seinem Sohn hat er seine ganze Liebe gezeigt. In Jesus hat Gott sich uns bezeugt und uns bedeutet, dass er will, dass unser Leben gelingt. Die Krippe und ein Kind darin, welch armselige Situation, ein Kind in einer Futterkrippe, das rührt uns ja irgendwie an und wir lieben es sowieso, Babys anzugucken. Und dieses Kind ist nun nicht irgendein Kind. Der Engel sagt, mit diesem Kind ist euch der Retter geboren, der Christus, auf den viele Menschen gewartet haben und vielleicht immer noch warten, wenn sie Juden sind. Und der alte Simon sagt, dieses Kind, das ist das Licht der Völker. Aber für viele Menschen ist Weihnachten nicht mehr als nur die Geburt eines Kindes. Was ist schon eine Krippe mit einem Kind? Dass das die Liebe Gottes ist, das ist ja unglaublich. Und nun stellt Gott neben die Krippe ein weiteres Symbol, das Kreuz. Und nehmen wir es vorweg, da wird es noch unglaublicher. Jesus erzählt Nikodemus und mit ihm auch uns diese alte Wüstengeschichte, die wir auch eben gehört haben. Vor langer Zeit hatten die Israeliten auf ihrer beschwerlichen Reise den Mut verloren. Und wenn man selbst Probleme hat, dann rebelliert man ja auf einmal gegen andere. Das ist bis heute so. Und die rebellierten gegen Gott und Mose. Gott reagierte, schickte Giftschlangen und viele wurden von ihnen gebissen, sodass viele starben. Aber das Volk kam zur Einsicht und Gott baute ihnen eine Brücke, eine Schlange aus Kupfer, hochgehalten an einer Fahnenstange, sollte jedem Menschen, der von einer Schlange gebissen wurde, Rettung bringen. Vorausgesetzt, er würde diese Schlange ansehen. So wurde aus der den Tod bringenden Schlange das Zeichen der Lebensrettung. Heute wird den Touristen auf dem Berg Nebo die Nachbildung einer solchen Schlange gezeigt und dann wird so die Geschichte erzählt wie aus Tausend und einer Nacht. Damals brachte der vertrauensvolle Blick Rettung. Und so wie der vertrauensvolle Blick auf die erhöhte Schlange Rettung brachte, so würde nun das Vertrauen auf Jesus dem Menschen Rettung bringen. Auch Jesus wird erhöht werden, nicht an einer Stange, sondern am Kreuz. Und das haben wir ja hier als Symbol. Nicht an diesem Stab, ja, aber es ist das Symbol in unseren Kirchen. Da starb Jesus. Das Kreuz bringt die Rettung. Ich bin der Meinung, wenn wir Erhöhung denken oder hören, oder vielleicht wir erheben dich singen, denken wir wohl nicht oder nicht zuerst an das Kreuz Jesu. Aber da, wo auf grausamste Weise sein Leben beendet worden ist, da ereignet sich seine Erhöhung und das Johannesevangelium sagt sogar, damit ereignet sich an dieser Stelle die Verherrlichung Jesu. Das ist der Ort und der Zeitpunkt seiner Verherrlichung. Nirgends wird deutlicher als am Kreuz, dass Jesus der Herr ist. Und das ist der Gipfel seiner Sendung. Dahin hat ihn Gott gegeben. Sein Tod am Kreuz ist nichts Schönes, nichts Triumphales, nichts zum Jubeln. Die Krone, die er am Kreuz trägt, das ist die Dornenkrone. Und dennoch versöhnte Gott in dem gekreuzigten Jesus die Welt mit sich selbst. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und es ist schon interessant, dass dieser Vers in Abwandlung und mit anderen mit anderem Seitenblick so oft in der Bibel vorkommt. Ich möchte uns mal drei andere Verse lesen. Römerbrief, Kapitel 8, 32. Er hat ja seinen eigenen Sohn nicht geschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Oder 1. Johannes 4, Vers 9. Daran ist Gottes Liebe in uns voll offenbar geworden, dass Gott seinen einzig einen Sohn in die Welt gesandt hat, dass wir durch ihn leben können. Oder 1. Johannes 4, Vers 10. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Versöhnung für unsere Sünden gesandt hat. Gott war es so wichtig, uns Menschen zu zeigen, dass er die Welt mit sich versöhnt hat. Der Tod Jesu am Kreuz hat für jedermann die Rettung zum Inhalt. Allerdings wie bei der Schlange zu Moses Zeiten, wenn er oder wenn sie dem gekreuzigten Jesus Glauben schenkt. Was wir möglicherweise daran nicht verstehen, ist erstens, dass das notwendig sein soll, zweitens, dass Gott seinen Sohn opfert und drittens, dass das unsere Rettung sei. Notwendig ist, dass Jesus für uns eintritt. Weil das Opfer seines Lebens vor Gott Anerkennung findet. Wir als Sünder haben ja nichts vorzuweisen. Das ist ja unser Problem, dass wir so verschuldet sind, dass wir uns selber gar nicht mehr gehören. Wir haben uns verloren, verspielt. Und da muss einer von außen ran. Ein Sklave konnte nur von einem, der von außen kam, von einem Löser oder Erlöser losgekauft werden, von einem freien Mann. Und das tat Jesus für uns mit seinem Leben, für jeden von uns mit seinem Tod. Das Zweite, dass Gott seinen Sohn opfert, ja, jedes Menschenopfer ist uns ein Gräuel. Und dass dazu noch jemand sein eigenes Kind, seinen Sohn opfert, das können wir überhaupt nicht verstehen. Gott wollte seinen Sohn ja nicht irgendwie loswerden, dann schickt er ihn mal ans Kreuz oder an die Front. Das ist keine verächtliche Tat. Sondern er gibt ihn, weil es keinen anderen Weg gibt. Und nirgends wird deutlicher, dass Gott diese Welt liebt, als darin, dass er zu diesem letzten Mittel greift, dass er seinen Sohn opfert. Und das Dritte ist, dass das unsere Rettung sein soll. Stell dir mal vor, du gehst irgendwo am Hafen spazieren, vielleicht so auf einer Urlaubsreise, und da steht neben dir jemand und der springt jetzt ins Wasser und klettert am Kai an der Leiter wieder hoch, kommt auf dich zu und sagt, das tat ich für dich. Nun willst du vielleicht höflich bleiben und sagst danke, aber mal noch eine Frage, ich bin ja gar nicht ins Wasser gefallen, ich kriege den Zusammenhang jetzt gar nicht so für mich hin. Und selbst wenn ich ins Wasser gefallen wäre, ich könnte ja auch selbst schwimmen. Warum meinen Sie, das für mich tun zu müssen? Und genauso fühlen sich Menschen, viele Menschen. Sie haben nichts gegen Kirche und auch nicht gegen das Kreuz, da haben sie nichts dagegen. Aber sie sagen sich, ich brauche das nicht. Ich brauche nicht, dass da einer für mich ins Wasser springt oder am Kreuz stirbt. Ich bin auch nicht irgendwie depressiv. Ich kann mir ganz gut selber helfen. Und wahrscheinlich sind das nicht irgendwelche anderen, die irgendwo draußen jetzt gerade rumlaufen oder im Café sitzen oder joggen oder so, sondern ich denke mir, viele, die heute hier sitzen, fragen sich, wozu brauche ich eigentlich diese Rettung, dass da einer für mich am Kreuz stirbt? Warum brauche ich das oder sollte ich das brauchen? Gott weiß, wie schwer uns manchmal dieser so einfältige Glaube fällt und wie ärgerlich der uns manchmal auch macht, dass einer, der an das Kreuz gehängt ist, der Heiland, dass wir durch den selig werden sollen. Doch darüber können wir nicht entscheiden. Es handelt sich um eine Frage von Leben und Tod. Jesus sagt einmal von sich selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und das Johannesevangelium ist ja geradezu durchdrungen wie ein Käse von Löchern von diesem Begriff des Lebens. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es geht darin in diesem Evangelium immerzu um das Leben. Und in unserem Vers heißt es um das ewige Leben. Und dieses ewige Leben schließt sich dem irdischen Leben nicht einfach so an, ist das irdische Leben zu Ende, beginnt das ewige Leben, sondern das ewige Leben beginnt mitten im Leben, dadurch, dass jeder, der das will, barrierefrei Gott gegenübertreten kann, Gott beanspruchen kann, ohne dass er sagt, ich hätte gern mal einen Termin. Ach, erst im halben Jahr? Schade. Nein, sofort. Gott ist wirklich Vater. Und das verdanken wir Jesus. Und auf diese Weise tritt zu Krippe und Kreuz die Krone, die als Begriff gar nicht im Text vorkommt, aber das ist die Krönung. Das Leben ist die Krönung. In seinem Kreuz und in seiner Auferstehung zieht Jesus alle mit, die zu ihm gehören. So lesen wir es im Johannesevangelium Kapitel 12, wenn ich von der Erde erhöht sein werde. Und das nennt sich Erhöhung, dieses Stück, diese Kreuzigung. Wenn ich erhöht sein werde, dann werde ich alle zu mir ziehen. Das ist die Krönung. Wir sind, wenn wir das wollen, auf immer mit Jesus verbunden, in dieser Zeit und in Ewigkeit. Wir haben bei ihm eine helle Zukunft. Und das bedeutet, dass Tränen, Geschrei und Schmerz für immer ein Ende finden. Wenn Jesus zu sich zieht, für den hat die Fratze des Todes verloren. Das Grässliche verloren. Klar, wer mag den Tod? Aber er ist nicht mehr das, für den wir ihn halten. Er hat nicht das letzte Wort. Du bist wirklich geborgen in Zeit, in dieser Zeit und in Ewigkeit in Jesus Christus. Das tut so wohl. Und wer es in dieser Zeit erfährt, der weiß, wovon ich rede. In Jesus ist das Leben. So heißt es gleich am Anfang des Johannesevangeliums. Wenn wir das so erfahren haben, dann wünschen wir dieses Leben anderen, dass Gott auch bei ihnen ankommt. Und nicht jetzt nur zu Weihnachten, so mal in der Krippe, sondern dass er in ihrem Leben ankommt, dass er ihnen auch Schuld vergibt und dass sie den Weg ins Leben finden. Krippe, Kreuz und Krone, das können wir anderen nur wünschen. Und dazu lädt uns Gott auch ein, dass wir andere dazu einladen. Und das ist kein Muss, da müssen wir nichts machen, wir sind eingeladen. Und ich muss sagen, so in der letzten Woche hat es mir richtig Spaß gemacht. Wir haben ja nun diese Gelegenheit hier zum Beispiel mit diesen Themenabenden, Antworten auf zentrale Lebensfragen im April, vom 3. bis zum 7. Und ich habe mir so ein paar Einladungen in die Seitentasche meines Laptops gepackt. Und als ich so durch die Stadt ging, dann traf ich immer mal Menschen. Und dann wechselt man ein paar Sätze und sagt am Ende, Mensch, ich wollte dir eigentlich noch was geben. Kann ich dir sowas geben hier, eine Einladung zu dieser Veranstaltung? Und dann sagen die Leute meistens, ach, das ist bei euch, ja. Ja klar, ob die kommen, weiß ich nicht. Es ist ein Angebot. Aber ich wünschte mir, dass wir, wenn wir davon überzeugt sind, dass Gott in Christus gekommen ist, für uns gestorben ist und die Krönung unseres Lebens ist, weil er unser Leben ausmacht, dass wir anderen daran Anteil geben. Und mit so einer Einladung, das ist eine Geste, aber eine schöne. Ich habe da jetzt mehrere Tausend da jetzt bekommen, also die können wir unter das Volk bringen. Und ich denke, nicht so doll in die Briefkasten werfen, sondern einfach mal so ein persönliches Gespräch suchen. Ich habe auch bei einem gemerkt, dem wollte ich so eine Karte geben, den musste ich erst mal kennenlernen, da habe ich es erst mal noch gelassen. Wir kannten uns so gut noch gar nicht, hatte die Absicht. Aber da merkte ich auch, dass so ein Angebot ja auch dazu führt, überhaupt mal mit Menschen wieder mehr in Kontakt zu kommen. Das ist auch gut. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dieses Wort, also hat Gott die Welt geliebt, dass jeder, der an ihn glaubt, das sind alle gemeint, und Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, da steckt auch das Wort alle drin. Alle. Da gibt es gar keine Grenzen. Und ich fand es sehr schön, als wir heute in der Gebetsgemeinschaft zusammensaßen, da hat jemand genau dieses Bibelwort zitiert. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.